Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtblickcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und begrüßen darf ich zum einen den Johannes.
Hallo.
Und natürlich auch den Mo.
Hey, servus. Bist heute das Catman Dennis hier mit 100.000 Wörtern pro Sekunde.
Ich habe da mal so ein Video gesehen, so ein Typ, der konnte irgendwie von Michael Jackson, war das Beat It oder so, irgendwie
ja.
In 20
Bad
oder 30...
Bad glaube ich.
Ja. Oder Bad war es, ja, richtig, genau. In 20, 30 Sekunden also komplett runterrattern und das...
Ja.
Ja. Nein.
Das ist dein Idol.
Michael Jackson?
Nein, der Typ, der das runterrattern kann.
Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber die Sache ist ja die... Wenn du neuer Zuhörer bist, dann wirst du eh schnell abschalten und denkst, was ist das hier für ein Scheiß? Und wenn du altbekannter Zuhörer bist, dann denkst du, okay, das habe ich schon 50.000 Mal gehört, das muss ich nicht nochmal hören, vor allem nicht in ewig ausgebreitet. Oder nicht? So denk ich mir das. Ich denke bewusst, aktiv, das Zuhörerlebnis zu verbessern und zu steigern durch solche Aktionen.
Sehr rücksichtsvoll.
Okay. Was machen wir heute? Also endlich sind wir wieder zu dritt und wir besprechen heute wie immer, wir haben also eine News, können wir zumindest mal ein bisschen drüber sprechen, das ist zumindest so eine kleine Bombshell. Wieder Mo, selbst Mo ist auch so eine kleine Bombshell. Dann, genau, ein bisschen was wir geschaut, gespielt haben und natürlich heute ausführliches Review, ausführlich wie immer bei uns in Anführungszeichen. Wir sprechen über den neuesten David Fincher-Film.
Den neuesten Netflix-Film.
Den neuesten Netflix-Film. Das ist beides richtig. Wo haben wir nicht viele von? Aber ich, neuer David Fincher, das ist ja immer ein Grund zum Feiern, zumindest für mich.
Ja.
Ob das auch diesmal ein Grund zum Feiern ist, sehen wir später. Bis dahin, ihr könnt uns E-Mails zukommen, das ist lichtspielkasse@kinofilm.com. Ihr könnt uns Kommentare unter uns Blogposts posten. Wenn ihr wilde Postmänner seid, verstehst du, was ich da gemacht habe? Also ein Postmann ist ja eigentlich, aber ein Post, weißt du, also wenn der Post postet, ist es auch ein Postmann, aber ist ja eigentlich nicht der Postmann, der halt von der, ist so gut. Auf jeden Fall
versteht das. Erklär es nochmal.
Ja, das ist eine, später. kinofilme.com/podcast/lichtspielcast oder Mo's zweiten nicht Podcast, sondern Podcast, das verwechselt man schnell mal, ist Eskapoden, also Licht, nee, Kinofilm bekommst gleich Eskapoden.
Yes.
Genau, und dann gibt es auch noch die Sklaventreiber, Spotify und iTunes, zu denen wir jeden Tag und jeden Morgen und jeden Mittag, die wir anbeten. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr da ein paar Rezensionen da lasst, ein paar Sternchen und uns dort anbetet. So.
Das ist ein Pyramidensystem von Anbetungssystemen. Anbetungen.
Richtig. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Stimmt, wir waren gar nicht stehen geblieben. Aber womit wollen wir fortfahren? Das ist hier die Frage. Das ist die Frage. Und zwar, bevor wir, ich möchte zumindest kurz die News erwähnen, dass jeder es mitbekommen hat. HBO Max hat angekündigt, also die ganzen Filme von Warner, dem Studio, nächstes Jahr auf dem Streaming-Kanal HBO Max, der es noch nicht in Deutschland gibt, rauszubringen, was schon so ein kleiner Kracher ist. Also Matrix 4, Dune, hier der Tom und Jerry-Film. Ja, das waren, glaube ich, so die Highlights. neue Conjuring ist, glaube ich, noch dabei. Also noch ein paar Dinger, die sind schon cool. Ich will nicht zu lange drüber reden. Das, ich meine, ist schon eine große Sache gewesen, weil Warner hat angeblich, beziehungsweise HBO Max hat das wohl niemandem gesagt, also weil ganz viele Filmemacher plötzlich, also Denis Villeneuve, der Regisseur von Dune, der hat das in Nachrichten halt auf einmal mitbekommen. Und die sind natürlich alle jetzt ein bisschen so, hä, was, warum, die haben das niemandem gesagt, manche Leute, also die es am frühesten erfahren haben, die haben das 90 Minuten erfahren, bevor das die Nachricht gepostet wurde. Das gilt inklusive solche Studios wie, ich glaube, es ist Legendary gewesen, die haben nämlich über 70% oder 75% von Dune finanziert und selbst die wussten nichts davon und die sind natürlich jetzt ein bisschen erbost, weil, ja, steckt ein bisschen Kohle drin. ist schon eine feine Sache, sowas zu machen.
Einfach, wen auch immer du fragst.
Richtig, genau. Aber einfach nur spontane Reaktionen von euch. Hey, Freut ihr euch darauf? Findet ihr das cool? Ist das eher nicht so cool? Mo, dein Bart
ja, ist gerade so. Ja, also ich habe gerade mit dem Jo jetzt bei den Eskapoden, die du vorher schon angesprochen hast, wir haben jetzt gerade so Briefe ans Christkind gemacht, was wir uns so wünschen. Und einer cool. der Wünsche war halt, dass zum Beispiel der Tenet einfach nochmal auf VOD kommt, dass ich mir den zeitnah nochmal anschauen kann. Ja. Und
ganz kurz, jetzt, das war euer ja. Wunsch?
Das war mein Wunsch.
Das ist aber ein sehr dummer Wunsch.
Warum?
Na, weil es ja sowieso eintreffen wird.
Ja, ich möchte, dass er
dann jetzt ist kommt. Ein cleverer Wunsch.
Ich wollte gerade sagen, na, aber, ich aber wünsche das mir, aber, dieses Jahr Weihnachten an dem 24., das Heiligabend an dem 24. Dezember wäre. Es wäre so schön. Dann sagen wir es
anders. Das wäre mein Wunsch. Dass die Kinofilme, dadurch, dass sie die Kinos zu sind,
du hast mit Sicherheit keine gute gehen. Kindheit gehabt, wenn deine Wünsche immer so ausgesehen haben.
Ach, die war ganz wunderbar.
Dieses Jahr wünsche ich mir Raketen an Silvester.
Ja, okay, und schau, meine Wünsche sind immer in Erfüllung gegangen.
Ja.
Nein, natürlich, es geht um das Allgemeine, dass halt Kinofilme okay. früher auf Video on Demand kommen. Ich meine, das hat sich im März war das mal kurz so, ja, so Filme, so Bomben wie Bloodshot kam ja recht zeitnah und auch tatsächlich gute Filme wie jetzt Der Unsichtbare und die Birds of Prey und so, die kamen dann etwas schneller in die Streaming-Dienste, zwar zu einem großen Preis, aber dennoch. Und deswegen finde ich das jetzt in solchen Zeiten, wo das Kino einfach, oder wo ins Kino zu gehen einfach nicht das Klügste ist, sehr begrüßenswert, ganz grundsätzlich, dass Filme von diesem Format, von diesem großen Blockbuster-Format, auch zu uns ins Video on Demand kommen. Und wenn das jetzt im Zuge von einem Abo kommt, was ich eh sowieso schon habe zum Beispiel, dann finde ich das natürlich super. Ich würde natürlich das Kino nicht, also wenn die Kinos wieder aufmachen können und dürfen und ich das wieder für klug finde, dorthin zu gehen, dann freue ich mich jetzt schon irrsinnig wieder dort das zu tun. Aber nachdem das ja mindestens noch eine Woche dauert, wenn nicht sogar zwei, bis dahin freue ich mich sehr über solche Angebote und schlägt mir da alle 10 Finger ab und hoffe, dass das auch zu uns zeitnah kommt, wo wir ja nicht wirklich wissen, was jetzt mit HBO Max ist bis, keine Ahnung, 2022, wo dann hoffentlich die Pandemie sehr wohl vorbei ist.
Yes.
Ja, also ich denke, das sind natürlich auf jeden Fall diese Annehmlichkeiten, die man einerseits hat. Andererseits hat es aber auch schon auch ein bisschen so einen seltsamen Beigeschmack, wo man eben gerade halt auch merkt, dass wenn es jetzt wirklich zeitgleich ist mit dem Kino, dass dann schon auch noch ein weiterer Rückgang ist und die Frage eben halt, was dann für Konsequenzen mit dranhängen von der Produktionsqualität und es ist einfach ein anderes Erlebnis, einen Film im Kino zu schauen, das ist so eine Frage. Ja, also es ist
im schon Moment cool. ist die Alternative, den Film gar nicht zu sehen.
Genau.
Es gibt keine Kinos.
Genau, dafür macht das ja absolut Sinn. Ich denke, da ist es sicher interessant und ich fände es auch grundsätzlich spannend, wenn das eben nicht so viel ewig später dann wo rauskommt. Aber also komplett zeitgleich, was mir eben halt auch so ein bisschen diesen das Besondere, das Kinoerlebnis nicht nur vom Hingehen vielleicht auch ein bisschen schmälert, sondern auch was halt bewusst fürs Kino oder die große Leinwand eben gemacht wird. Weil ich glaube, du überlegst ja schon nochmal ein bisschen anders, wenn du sagst, hey, ich weiß, das sieht halt jemand auf 30 Zoll oder so oder jemand halt in 50 mal 20 Meter irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal etwas, was dann einen Einfluss hat. Jetzt vielleicht nicht direkt, aber was sich dann schon vielleicht so ein Stück weit einschleichen kann. Deswegen ist das sicher mal interessant zu sehen, ob da auch andere dann mitziehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da nur drüber freue, dass es aktuell gleichzeitig ist. Ich habe da so ein bisschen so ein, ich weiß nicht. Es ist wie so, weiß nicht, aktuell so Online-Shoppen ist schon angenehm, aber ich finde es, je nachdem, was du suchst, geht nichts darüber,
auch mal
wirklich ins Geschäft zu gehen.
Ich meine, Johannes, du sagst immer gleichzeitig, aber wovon redest du gleichzeitig? Es gibt kein Kino.
Ja, aber es ist ja für nächstes Jahr, wenn es dann entsprechend also, da, wo die Filme ja kommen, dann wird ja auch irgendwann wieder Kino sein.
Genau. Die haben du sowieso, denkst voraus, oder was?
Ja. Passiert mir manchmal. Und die haben sowieso aktuell schon zu knabbern und das ist halt nochmal so ein bisschen ein...
Na, hast schon recht. Das sollte jetzt nicht das sein, was quasi den metamorphorischen Todesstoß unseren geliebten Lichtspielhäusern gibt. Das würde ich mir natürlich auch nicht wünschen. Ne? Hast schon recht.
Ich möchte gerne das aufgreifen, was Johannes gesagt hat, weil so geht es mir natürlich auch, weil ich möchte, weil ich sag mal so, angenommen, ich habe HBO Max, wenn jetzt so die, klar, die Hochkaräter, ich habe sie eben nochmal genannt, also Dune, Matrix 4 und Tom und Jerry sind mit Sicherheit so von all denen jetzt so die meist erwarteten. Und ich sage ganz ehrlich, selbst wenn ich HBO Max habe und die laufen bei uns im Kino, was ja auch der Plan ist, die sollen ja gleichzeitig auch im Kino trotzdem laufen und sie sollen einen Monat auf HBO Max verfügbar sein. Bei diesen Filmen gehe ich ins Kino. Da gehe ich ins Kino. Das ist einfach, klar, nochmal ein anderes Erlebnis und das ist auch geil. Klar, es ist cool, Filme auch dann nach Hause zu bekommen, aber bisher war es oft so, jetzt zum Beispiel Mank oder, ich meine, Irishman letztes Jahr, das sind dann mal vereinzelte Kinoauswertungen. Jetzt auch Mank lief in Eindruck, in Deutschland natürlich nicht, aber in den USA lief er, glaube ich, auch in Eindruck Kinos im November. So, das war es dann aber auch. Das ist jetzt nicht irgendwie, okay, du hast ja halt keine Möglichkeit, den im Kino zu sehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, das Ding im Kino zu sehen, das ist dann für mich immer noch mal was anderes. Wenn ich den nur auf der Streaming-Plattform sehen kann, klar, wenn das meine einzige Alternative ist, dann klar bin ich froh, dass mir da trotzdem dann der Zugang für gegeben wird. Wenn ich aber die Wahl habe, dann werde ich mich wahrscheinlich fürs Kino entscheiden und dann frage ich mich, okay, für die Filme, wo ich sage, da muss ich nicht ins Kino, da brauche ich dann wahrscheinlich auch kein HBO Max für. Das ist so meine logische Denkweise. Aber ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass HBO Max natürlich nach Deutschland kommt, zweite Jahreshälfte, und ich habe eben kurz vor der Sendung nochmal gegoogelt, dass das revidiert wurde, dass es nicht nach Deutschland kommt, weil der Vertrag mit Sky, den HBO Max bzw. den Warner Deutschland hat, genau, ich glaube mit Warner Deutschland, also mit Sky auf jeden Fall, und der wurde Oktober 2019 schon verlängert und deswegen läuft er aktuell noch und deswegen ist das wohl nicht so einfach. Ist jetzt halt die Frage, ob die ganzen Sachen dann auf Sky rauskommen. Jetzt der Hexen. Wir haben es eben noch mal kurz getestet. Mo hat seinen Sky-Account kurz getestet. Der läuft auf jeden Fall dort. Es wäre interessant zu wissen, ob dann Wonder Woman dann auch im Dezember dort läuft, jetzt bald. Das wäre interessant zu wissen. Oder ob dann die anderen Filme auch direkt auf Sky landen.
Ja, das ohne Aufpreis. So. Also sprich nur, dass die 10, 15 Euro Abo kosten, die man eh schon zahlt.
Ja, aber dass das schon so ein bisschen nicht durchdacht ist, das ist halt schon so etwas schade. Hier, Mo, dein Liebhaber, der hat da auch ein paar Worte zu verloren. Und zwar hat der nur einfach darauf hingewiesen, hey, es gibt ja einfach viele Menschen, so jetzt Elektriker, einfach Grips, als einfach die richtigen Macher in der Filmbranche, die nicht nur irgendwie da sitzen und philosophisch den Schauspielern zurufen, wie sie eine Szene zu spielen haben, sondern Leute, die halt Ton machen, die Kameraschienen legen, halt einfach die Leute, die am Set sind und wirklich was machen, die leben natürlich auch teilweise von eben diesen Residuals, die eben immer wieder, sobald irgendwie ein Film oder Serie verkauft wird und erfolgreich ist, dass die auch von solchen Sachen leben können und das das nicht so ganz durchdacht ist, das Finanzielle eben, oder die finanziellen Ausmaße eben, wenn solche Filme direkt beim Streamingdienst landen und alles, was damit irgendwie zu tun hat, dass da sich Warner nicht so Gedanken drüber gemacht hat. Auf der anderen Seite, was wollen sie jetzt machen, gell? Das ist auch wieder so, sind halt jetzt die Ersten, holen sie vielleicht eine blutige Nase, alle ziehen mit und am Ende läuft es nur noch über Streaming. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, Disney hat ja auch jetzt gerade 50 Ankündigungen gemacht quasi, von bis, also überquer alle IPs.
Ich habe ja gesagt, ich habe Bock, weil ich jetzt gerade Mandalorian gucke, habe ich vielleicht nochmal Bock auf die Star Wars Filme. Ich habe die Pressekonferenz, ich habe die Bilder gesehen und gesagt, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Sofort wieder die Lust verloren.
Naja, also Star Wars Filme sind ja nur 3 angekündigt. Aber
wie viele Serien?
Genau, Taika Waititi wissen wir noch nicht. Ja, keine Ahnung, wie viele Serien. Ich habe das nicht gezählt, aber es paar, also 10 oder so. Whatever. Aber gut, es ist auch bis 2023 oder sowas, ja. Aber ich muss schon sagen, also der Rogue Squadron Film, wenn das so ein, ich sag mal, Top Gun in Space ist, für, weiß ich nicht, für einen annehmbaren Preis oder im Kino sogar, sign me up, bin ich dabei.
Ja, ich bin, also ich weiß nicht, erschien mir wieder so ein bisschen Overkill und auch so alles nur auf Star Wars.
Nee, es war nicht nur auf Star Wars, war ja Marvel und Disney und Pixar auch im großen Umfang.
Ein bisschen, hier die Serie mit, wie heißt er, Anthony Mackie und Sebastian Stan.
Achso, ja.
Winter Soldier und
irgendwas Winter Soldier
Falcon und Winter Soldier.
Falcon war es, richtig.
Genau. Ja. Ja, und auch der Don Cheadle kriegt jetzt eine Serie. Ich glaube sogar Samuel L. Jackson kriegt eine Serie. Ja.
Ist wie einiges Oprah. Angekündigt. Du kriegst eine Serie und du kriegst eine Serie und du kriegst eine Serie und du kriegst eine Serie.
Genau, die Kathleen Kennedy.
Ja, genau. Das ist die Oprah von Disney. Ah, na gut. Mich hat es zumindest etwas, keine Ahnung, es wird ein interessantes 2021, sagen wir es mal so. Ein interessantes 2021. Es ist schon jetzt schon ein interessantes 2020. Also es ist
interessanter, als mir das recht ist, ja.
Das ist richtig. Das ist richtig. Alright, Jungs, was habt ihr denn geschaut und gespielt? Johannes, du warst jetzt 3 Wochen weg, warst in Ägypten bis auf den Mond geflogen.
Nordpol war, glaube ich, auch dabei.
Und hast Naturjoghurt geschlabbert. Was hast du sonst noch gemacht?
Ja, da gab es halt überall leider keine guten Lichtspielhäuser, die offen waren. Deswegen.
Das ist auch der, so
der Live-Moment. Ein Lichtspiel-Iglu am Nordpol.
Ja. Nein, also ein wenig, was habe ich ja dann doch gefunden. Gerade so mit Beamer auf den Pyramiden von außen, da hast du echt schon Fläche, wo du was dran strahlen kannst. Vor allen Dingen, wenn du dann noch einen epischen Streifen da drauf projizierst, den man durchaus ganz gerne gucken wollte. Zumindest hat man das Anfang des Jahres angekündigt. Und ja, ich sag mal, da hatten wir ja von gesprochen, dass ich durchaus Lust habe, Mulan zu gucken. Oh. Der ist ja jetzt auf Disney Plus frei verfügbar. Ich habe diesen Wahnsinn nicht mitgemacht, da vorher nochmal wie viel Geld zusätzlich hinterher zu werfen, um den zu gucken. Unglaublich kritisch fand ich das jetzt auch nicht mehr. Aber jetzt ist er da. Ich habe es nun schauen können. Mhm. Und sagen wir mal so, vielleicht lässt sich der Film, den ich als Zeichentrick damals eigentlich schon zumindest in sehr positive Erinnerungen habe, ich bin immer noch ein wenig unsicher dann dabei, wie viel Nostalgie halt mitschwingt von der Erinnerung.
Und wie das, großartig. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber die Nostalgie haben sie eh gestrichen. Alle Lieder und Mushu und alles sind ja raus, oder?
Ja, eben. Von daher kommt's. Das ist die Frage halt. Von woher kommt's? Ich meine, ich fand grundsätzlich diesen Ansatz, zu sagen, hey, wir gehen ein bisschen realistischer dran und übertragen das etwas. Wie soll man denn sagen? Also meine Hoffnung war, dass es wirkt halt, wird eher was in die Richtung von so einem eher klassischen Eastern, eine Abenteuergeschichte. Naja, und dann wird ein Film gezeigt, der ohne Frage sehr schön aussieht. Also die Kostüme, das Drumherum, das ganze Farbspiel und alles. Aber wenn ich da einen Vergleich ziehen würde, ich hatte halt einen Film erwartet, der eher so eine feine, gut geschliffene, scharfe Klinge ist. Ich weiß leider nicht, wie eine treffende Bezeichnung für so ein chinesisches Kampfschwert ist. Aber das Gefühl beim Gucken war eher, als würde da jemand mit einer rosaroten Plüschkeule durch die Gegend hämmern. Also subtil ist der Film im Ganzen auf jeden Fall nicht. Sondern er kümmert sich halt auch um manche Dinge einfach nicht. Ob die jetzt so wahnsinnig sinnvoll oder logisch oder durchdacht sind oder Sinn machen, selbst im Kontext des Films. Aber es ist eine sehr schöne Plüschkeule, die da durch die Gegend fliegt und die ein paar schöne, spannende Charaktere mit sich bringt. Also ich sag mal, die einzelnen Szenen und Momente, die sind schön zu gucken. Das hat eine tolle Produktionsqualität, das wirkt gut. Man kann den Leuten, finde ich, gut zugucken. Der Cast war nett. Aber du kannst ihn halt nicht ernst nehmen. Also das sind halt echt viele Dinge, die glaube ich, ja, nicht nur dadurch, dass sie vielleicht für ein Publikum gemacht sind, was auch ein bisschen mehr, ich sag mal, in Asien vielleicht beheimatet ist. Das ist vielleicht eine Mutmaßung, aber ich fand es zumindest halt teils gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise hat sich dann so ein bisschen rausgerissen, dass gesagt, okay, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass sie das so aufgelöst haben, weil der Film hat sehr, sehr viel Potenzial. Wie gesagt, er ist ansprechend, die Charaktere und das drumherum, die Leute sind cool, das ist schön gemacht, das ist schön szenisch aufgelöst, du hast tolle Schauplätze, schöne Farben, schöne Kostüme, wie gesagt. Aber ja, es ist halt dann, wo dann so ein wenig der Kinderfilm vielleicht durchkommt, der auf gewisse Dinge einfach einen Kehricht gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das in der Zeichentrickgeschichte auch so war. Wie gesagt, da schwingt halt hauptsächlich die Nostalgie an einen Drachen und schöne Lieder mit. Hat den von euch auch jemand gesehen schon?
Eh noch nicht, ne? Aber gut, dass du sagst, dass der jetzt kostenlos verfügbar ist, weil ich habe ehrlich gesagt voll auf den vergessen, dass der mal gekommen ist dieses Jahr.
Wie so viele. Wie so viele.
Doch, doch. Nee, ich denke, was man dem Film ja zugute halten kann, der Cast ist jetzt auch in keinster Weise irgendwie whitewashed oder irgendwie seltsam angepasst. Die Charaktere, die Schauspieler sehen alle sehr glaubhaft aus, zumindest so in meinen Augen lokal verortbar. Auch die Namen klingen entsprechend von dort. Man hat ja mit Jet Li, Donnie Yen durchaus auch ein paar sehr prominente Charaktere mit drin, auch von den weiblichen Rollen. Das ist schon cool und wie gesagt, es ist schön, diesen Personen zuzugucken, gerade so im Einzelnen. Für mich war halt, ich hatte gehofft, der wird noch etwas mehr, dass er wirklich halt eine bewegende, eine ernstzunehmendere Geschichte erzählt. Und hier ist halt so ein bisschen Zirkus, also kein Wushu, was die überall rumfliegen und solche Sachen. Das ist nur manchmal, wo du denkst, es macht halt, ich sag mal, geografisch und rein anatomisch oder anderweitig logisch keinen Sinn. Weil, als Beispiel, wenn ein weiblicher und ein männlicher Soldat badet und die 1,50 Meter voneinander weg sind und nicht trafen, dass sie es mit zwei unterschiedlichen Geschlechtern zu tun haben, ist das, ich sag mal, so einer der geringeren Stolpersteine gewesen, die dann rausfallen. Aber ich will es auch nicht so madig machen. Also ich glaube, wer darüber hinweg gucken kann, der kriegt da ein schönes Filmerlebnis geboten, was sonst durchaus rund ist. Also es ist nicht, dass es plötzlich bricht, sondern es ist halt konstant. Ja.
Und an deiner Erwartung gemessen, eher drüber, eher drunter?
Vorbei. Also unter der Erwartung, ich hatte echt Hoffnung, dass da was geht. Ich sag mal, der macht viele Sachen gut, aber der macht sie halt anders. Und von daher trifft er, in vielen Bereichen trifft er sie, in manchen liegt er, in wenigeren liegt er drunter und in einigen geht er halt einfach in einen anderen Weg, als ich den erwartet hätte. Jetzt guckt der Dennis völlig fragend, konsterniert und hat sich gedacht, auch den bestärkt ihn nur in den sich nicht anzugucken. Also ja, das soll er denn nicht sein. Ich denke, ist durchaus ein Film, den man sich anschauen kann. Man muss halt so ein bisschen da auch mitgehen und das aus kindlichen Augen gucken, glaube ich.
Kann es der Dennis?
Nein, das kann der Dennis nicht und das will der Dennis auch nicht. Nee, interessiert mich null, werde ich nicht sehen. Ich habe den Zeichentrick nie gesehen. Ja, aber ich habe auch gehört, dass der zumindest gut sein soll, also der Zeichentrick.
Ja, also ich glaube, auch der hier ist jetzt gar nicht so schlecht angekommen. Wie gesagt, der macht auch Sachen schön, aber es ist halt, ja, man kann vielleicht so ein paar Sachen so mitnehmen, lernen. Die Nutzung von Farben, der ist halt echt subtil. Du weißt, es in der ganzen Menge steht eine Person im tiefroten Bademantel neben den grauen Rüstungen. Du weißt, wer der Held ist.
Okay. Ja, Mo, willst du den noch gucken? Weil du jetzt eben gesagt hast, schön, dass er jetzt umsonst verfügbar ist.
Ich hätte keinen Cent dafür gegeben, aber dadurch, dass ich jetzt über die Familie ein Disney Plus aber mit nutzen kann, ist es vielleicht sowas, den man mal gemeinsam mit der Familie schaut oder wenn einem zu langweilig wird über die, ich sage immer noch Ferien dazu, ich habe natürlich keine Ferien mehr, aber zwischen den Jahren, sagt ihr, glaube ich, oder? Mhm. Genau, also nach den Weihnachtsfeiertagen, bevor dann die Arbeit im Jänner wieder losgeht. Da kommt man sicher immer mal dazu und vielleicht ist das so ein Film, wenn man vollgefressen mit lauter Keksen auf der Sofa liegt, dass man da dann mal sowas aufträgt. Ja, genau, was leicht ist, genau, zum drüberstreuen. Wenn ich dann mit Mando durch bin oder so. Eilig habe ich es nicht damit, sagen wir es mal so.
Was heißt hier an Weihnachten?
Was?
Mit Keksen vollgefressen auf dem Sofa liegen, ist mein Status quo. Nur an Weihnachten.
Amateure, gell? Ja.
Da habe ich noch mehr Eierlikörflecken auf dem Pulli, aber sonst ist es gleich. Alright, Mo, das heißt, du bist Mandalorian Staffel 2, bist du noch dran?
Ich habe noch nicht mal angefangen damit.
Achso, okay. Hey, dann habe ich dich fast überholt bald.
Ja. Ich bin auch so weit wie der Mo dann.
Nee, also das ist, genau, die habe ich mir vorgenommen, die werde ich dann jetzt über die Feiertage schauen. Kekse fressen, Eierlikör trinken, was auch sonst. Was gibt es denn sonst noch? So Windringe vom Baum naschen
und Baumkuchen Mandalorian essen. Schauen.
Sorry?
Baumkuchen essen.
Baumkuchen? Ah, es gibt bei uns nicht so viel. Aber Weihnachtsnascherei, sagen wir es mal ganz allgemein. Aber Mandalorian habe ich noch nicht geschaut. Stattdessen habe ich meine, bei euch in Deutschland fängt jetzt wieder der harte Lockdown an. Wir in Österreich kommen jetzt gerade aus dem harten Lockdown in den, wie nennt man das? Weih-Lockdown, keine Ahnung. Also sprich, nächtliche Ausgangssperre ist immer noch. Und wir haben jetzt wieder angefangen, mit Freunden einfach sich online zu treffen, ja, zu skypen, Zoom-Call, Google Meet, whatever. Streaming-Dienst. Konferenzdienst deiner Wahl, such ihn dir aus. Und damit man nicht immer nur da sitzt und jeder an seinem Bier nuckelt, haben wir uns mal gedacht, wir probieren jetzt mal ein paar Spiele aus. Und das hat auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, und das kann ich nur wärmstens empfehlen, wir haben die Checkbox Party Games gespielt. Es reicht im Grunde, wenn eine Person die besitzt. Das ist im Grunde ein bisschen wie, was soll man sagen, Mario Party so vom Spielprinzip her. Also sprich, man hat ein Spiel und jeder nimmt da an derselben Runde teil. Und es sind halt, wie der Name schon vermuten lässt, eher so Richtung Party Games. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel irgendwie über Screensharing oder sonstige Hilfsmittel auch auf virtuelle Wohnzimmer verteilen sozusagen. Und bis auf die eine Person, die das startet, brauchen alle anderen eigentlich nur einen Browser oder ein Smartphone mit Browser eben. Also sprich ein Laptop oder ein Smartphone oder sonst irgendein Gerät, wo man mitmachen kann. Und der Rest rennt dann eben nur im Browser. Und das ist ziemlich cool, weil da hast eine sehr niedrige Barriere. Jeder hat ein Smartphone. Auf jedem Smartphone ist ein Browser drauf. Gehst auf einen Link, gibst einen vierstelligen Code, glaube ich, ein oder sechsstellig oder so. Und dann bist du in der Lobby gemeinsam. Und dort gibt es dann halt unterschiedliche Spiele, die, ich sag mal, Richtung Charade gehen oder Activity. Also sprich, ein Wort erklären und so weiter. Aber das Ganze immer noch ein bisschen angereichert um verschiedenste lustige Spielprinzipien. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, 7 von diesen Boxen. Und in jeder Box sind, ich sage jetzt mal, 5 Spiele drin oder sogar noch mehr. Und da gibt es zum Beispiel ein Spiel, was wir gespielt haben, das heißt Fibbage. Da wird zuerst eine Frage gestellt, dann muss sich jeder eine Antwort ausdenken. Natürlich versteckt, also die anderen wissen nicht, wer welche Antwort schreibt. Und zum Schluss muss dann jeder die Frage beantworten. Die Antwortmöglichkeiten sind dann die erfundenen deiner Freunde und die richtige Antwort ist da irgendwo mittendrin in diesen 5 bis 10 anderen Antworten.
Die digitale wenn Version schaffst, von Nobody's Perfect, gell?
Das Spiel kenne ich jetzt nicht, aber es nimmt Anleihen an sehr vielen Partyspielen, die man kennt, ja. Man kriegt dann, ich überlege gerade, wie man mehr Punkte kriegt. Man kriegt jedenfalls Punkte, wenn andere Leute auf deine Antwort reinfallen. Ja? Also einerseits muss man das schauen, dass es natürlich lustig ist und andererseits will man auch, dass die Leute auf die Frage draufklicken und so weiter. Und das ist jetzt eins dieser, keine Ahnung, wie viele Spiele, die es da gibt. Und macht ziemlich Spaß, Runden gehen relativ schnell. Man kann immer noch sein Bier nebenbei trinken, hilft sogar, glaube ich. Hat uns so unsere Lockdown-Treffen sozusagen, unsere virtuellen, verschönert und erleichtert und hat Spaß gemacht, das in kleinere Runde, sage ich jetzt mal, zu spielen. Also nicht massive Multiplayer-Online-Games mäßig, sondern halt eben, keine Ahnung, zu 5 oder so waren wir, glaube ich. Und das ist super und hat super Spaß gemacht. Und ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher, das war oder ist auch in diversen Game Passes oder so ähnlich drin oder ist immer mal wieder im Humble Bundle, wer das günstig irgendwo stehen kann, ich würde es empfehlen. Also ich fand das eine sehr coole Sache und vielleicht kann man ja auch zusammenzahlen, dass man es als Gruppe kauft, weil man braucht eben nur eine Ausgabe des Spiels und alle anderen können mitspielen. Schöne Sache.
Ja, und ich glaube auch nicht so sonderlich teuer. Also wir haben das auch spontan mal auf einer Firmenfeier uns gekauft und dann gespielt. Also es ist echt unterhaltsam, spaßig. Das Einzige ist nur, die gibt es glaube ich nur im Englischsprachigen. Und gerade je nach den Minigame war es zumindest bei uns so, da sind doch echt ein paar anspruchsvollere Wortwitze dann drin, wo man ein bisschen gucken muss, je nachdem, wie viel man im Englischen ist. Aber wenn, ist das schon sehr, sehr unterhaltsam.
Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben es nämlich auch in der Firma mal gespielt und oben war es da. Na, ich weiß nicht. Ich sage jetzt lieber nichts, ob das auf Deutsch auch geht. Also, möglich. Kann man mal recherchieren, wer es für eine deutschsprachige Runde finden will.
Ja. Aber kennt ihr noch diese alten You Don't Know Jack Titel, die auch früher mal.
Nur gespielt? Den Namen. Ich glaube, ich habe das nie gespielt.
Dito. Namen, ja. Ich habe es auch immer so. Ich kenne das. Das ist ja dieser, nee, ich glaube, ich habe es sogar mal.
Ach, du hast mir das auf jeden Fall mal gespielt.
Ich glaube, ich habe das mal mit dir gespielt. Kann das sein?
Ja, dann habe ich es gespielt. So, warum ist der Himmel blau und solche Geschichten so, wenn er in eine Alkoholkontrolle kommt? Was würde er sagen? Und also auch so was fragenmäßig. Er war nicht so partymäßig, aber halt, da war eher so ein bisschen so Quatschfragen, wo doch so ein bisschen Sinn dahinter stand. Aber die Antworten und die Fragen, die waren an sich immer schon so lustig, dass wir uns zumindest damals in Ast gelacht haben.
Ja.
Aber ja, es lebt immer noch und tut und macht und ja, das ist echt interessant. Vor allen Dingen, ich finde, da gibt's wenig in die Runde, in diese Richtung, wo man halt eben in so einfacher Runde mal zusammenkommen kann und so was machen mit niedriger Hürde, einfach Smartphone zucken, man sitzt um einen großen Bildschirm oder halt zu Hause. Da ist ganz cool. Das funktioniert auch ganz gut. Also wenn du irgendwo wirklich am gleichen Ort bist, hast das Spiel am großen Fernseher laufen und jeder kann die Antworten dann auf seinem Handy einfach drücken. Das ist auch ganz geil.
Ja, ich glaube, ich meine, ist dann so die Zeit, gell, wo so Sachen dann wiederentdeckt werden und man sagt, hey, wir brauchen irgendwas, um uns den Abend zu, ich wollte gerade sagen, zu verderben, aber wie sagt man, ich habe wieder Wortfindungsstörungen.
Verschönern? Keine.
Nee. Versüßen?
Ich suche immer noch ein anderes Wort. Den Abend zu vertreiben, so. Süß zu vertreiben, kann man so sagen.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Das ist keine sinnvolle.
Okay, also sucht euch aus, entweder vertreiben oder versüßen.
Ja. Womit hast du dir denn deine vertriebene Zeit versüßt?
Ich habe viel Videospiele gespielt. Seit langem mal wieder, ja. Die Winterzeit hat mich wieder so ein bisschen gepackt. Ich bin bei Dark Souls 3, habe ich weiter gespielt. Und ich spiele eigentlich jeden Abend regelmäßig ein paar Runden Rocket League. Das macht mir. Ja, warum hast du so mit deinem nackten Finger so wütend auf mich gezeigt, Mo?
Rocket League habe ich jetzt auch angefangen, weil wir haben nämlich auch was gesucht. Also auch wiederum mit Freunden, wo ich halt jetzt öfter geskypt habe, was Cross-Plattform funktioniert. Weil der eine hat eine Playstation, der andere eine Xbox. Ich habe zwar beides, aber keine Multiplayer-Abos dafür, weil man muss ja mittlerweile Geld zahlen, wenn man auf der Konsole online spielen will. Yeah. Sprich, PC wird gehen. Und Rocket League ist eins der wenigen Spiele, was man wirklich über alle drei Plattformen hinweg Crossplay spielen kann. Also, wer jetzt ein paar, ich sag mal, Leute hat, die zum Beispiel eine Konsole haben und so ein bisschen zocken will, mehr Richtung Computerspiele und weniger Richtung Gesellschaftsspiele, Rocket League, ich meine, ist kein Geheimtipp, far from it. Aber ich möchte darauf hinweisen, eins der wenigen Cross-Plattform-Spiele. Also in dem Fall auch sehr cool. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Partien gespielt, bin super schlecht, aber auch das habe ich jetzt installiert. Ist ja jetzt auch, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, ist ja jetzt auch auf den Plattformen gratis zu bekommen, zu erwerben, wie auch immer.
Ja, ich habe mittlerweile mehrere hundert Spiele, bin trotzdem immer noch super schlecht, aber mir macht es riesen Spaß. Und das ist ja so die Hauptsache. Ist halt so jetzt so einfach sehr schön kurzweilig, gell? Und dann, ja, mittlerweile geht es mir echt so, ja, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, und ich mache noch eine Runde, noch eine Runde, und noch eine Runde, noch eine Runde.
Ja, das hat bei mir definitiv die meisten Stunden in Gänze auf dem Steam-Account eingetickt. Weil es ist halt einfach prima, nochmal so kurz 2-3 Runden vom Schlafen gehen oder so. Muss dann doch 4 der 5 werden, also.
Ja, müssen wir eigentlich mal eine Lichtspielkastrunde machen, oder? Zu dritt? Perfekt.
Ja, eigentlich ja. Nicht perfekt.
Wieso?
3 ja, weil gegen 3? Einer fehlt.
Achso, ja, man kann ja zu dritt gegen 3 andere.
Achso, ja. Ach so, okay, so. Okay. Ja, wenn das klappt, wenn das.
Ich kann sagen, der Mo und ich haben noch zumindest 2 andere Shooting-Kollegen, die auch da regelmäßig unterwegs sind, mit denen ich auch immer mal Runden gedreht habe.
Ihr habt Shooting-Kollegen oder Studienkollegen? Studienkollegen, okay. Beides. Studienkollegen, okay.
Ich
dachte, ja. Aber ist das wirklich einfach so, die Scroll-Plattform? Also das ist das so, also funktioniert das gut? So.
Ja, super easy.
Man muss halt den Epic-Account einmal verknüpfen.
Ja, das ist aber auch erst seit kurzem. Also es hat's vorher war das noch einfacher. Aber du hast den normalen Spielen, wechselt das auch immer, wer dabei ist. Du siehst dann am Symbol, ach, das ist jetzt einer von der Konsole. Und da die PC-Leute in der Regel auch alle mit Controller spielen, oder die viele zumindest, ist jetzt auch kein Game, wo du dann einen Vorteil oder von so irgendwas hast.
Okay. Ja, aber ansonsten habe ich noch was geschaut. Einfach nur, eigentlich wollte ich Mank gucken, aber dann habe ich gesagt, nee, ich warte. Also ich bin vor kurzem umgezogen. Ich habe gesagt, komm, ich warte, bis ich umgezogen bin, weil ich habe so halb im Chaos gelebt. Also auch schon vorher, aber
jetzt halt an einem anderen Ort oder was?
Ja, richtig. Und dann habe ich eine Komödie von 2016 geguckt. Office Christmas Party. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der im Deutschen heißt. Auf jeden Fall nämlich nicht so. Bin ich mir relativ sicher. Auf jeden Fall ist der von Josh Gordon, Will Speck. Ist, ja, ich sag mal so, wenn du den Cast hörst, dann weißt du halt einfach schon, dass eine Komödie ist. Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller, Jennifer Aniston, Randall Park, Vanessa Bayer. Ja, geht um so eine Tech-Firma, die ja nicht gut dasteht gegen Jahresende, und Jennifer Aniston als CEO sagt halt ihrem Bruder, gespielt von TJ Miller, den ich mittlerweile wirklich hasse. Ich hasse diesen Schauspieler. Ich mag den einfach, ne? Ich finde den einfach schlimm. Der hat mir auch Underwater halt so ein bisschen vergeigt, weil er da halt genau das Gleiche spielt wie immer. Also es ist komplett egal, ob es eine Komödie ist, ein Horrorfilm, Actionfilm. TJ Miller spielt immer gleich und ich mag den einfach nicht. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass die sollen ganz viele Leute kündigen, und sie sagen aber, hey, wenn sie so einen Klienten, wenn sie den halt bekommen, wenn sie den an Land ziehen, dann ist das alles vorbei, dann können alle bleiben, alle können ihren Job behalten. Und der Plan von dieser Firma ist eben, also Jennifer Aniston fliegt irgendwo hin, bekommt soll davon nichts mitbekommen, und sie planen dann eben eine mordsmäßige Weihnachtsparty. Und dort wollen sie dann eben den Klienten, gespielt von Courtney B. Vance, einladen und ihn so halt bezirzen. Und das läuft so komplett aus dem Ruder.
Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Ist so wirklich forgettable Komödie, also nichts, was im Gedächtnis bleibt. Ich habe ein, zwei Mal geschmunzelt, aber
kein Bad Neighbors.
Das war's dann auch. Nein, kein Meisterwerk wie Bad Neighbors. Kein hier beste Komödie aus den letzten 2 Jahren ist Game Night. Also lange kein Game Night, ebenfalls mit Jason Bateman. Das ist sehr schade. Ja, was heißt sehr schade? Hey, ich hatte eigentlich null. Ich habe einfach, ich war so in einem komplett benebelten Zustand, ohne dass ich quasi was dafür eingenommen habe. Und ich habe so gespürt, wie meine Hand diesen Film ausgewählt hat, auf Start gedrückt hat, und ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin einfach sitzen geblieben und der Film lief. So, ich wusste nicht, wie ich mir helfen sollte. Und so ist das halt passiert. So ist das halt passiert.
Sachen ist das passiert.
Ja. Alright. Habt ihr sonst noch was geguckt oder geschaut oder gespielt? Yeah.
Ja. Ja, okay. Wir haben letztens, das vielleicht ähnlich wie bei dir mit Office Party. Kann ich da nicht genau sagen, warum.
Christmas
aber,
Office Party.
Sorry. Wir sind jedenfalls bei Netflix über so ein Thumbnail gestolpert von einer Serie namens We Are the Champions. Und nichts davon gehört, aber irgendwie hat es uns beide angesprochen. Und es ist selten genug, dass man irgendwie so rumsucht, dass dem Netflix 100.000 Sachen zur Auswahl, und entweder mag ich nicht schauen oder mein Verlobter will nicht schauen. Irgendwie super selten, dass man was findet, wo beide sagen, oh ja, das interessiert mich, schauen wir mal rein. We Are the Champions war sowas. Halbe Stunde Format, schon mal extrem ansprechend, kein großes Commitment, auch keine durchgehende Erzählung oder so, sondern Kurzdokumentation würde ich es nennen. Wie gesagt, es sind, glaube ich, 8 Folgen zu jener halben Stunde. Und es geht darum, um Nischensport. Um Sport ist jetzt dicke, fette Anführungszeichen. Also das sind Sachen wie Hundetanz, was man auch eher als Sport bezeichnen kann. Aber auch Sachen wie Chili-Wettessen. Oder eine der ersten Folgen, wenn nicht sogar die erste Folge ist, diese verrückten Engländer, die so einem rollenden Käse einen Hügel runter nachlaufen und dann schmeißt es alle hin und sie kugeln sich ihre Schultern aus und so. Und ich meine, ihr kennt mich, ich mag es nicht, wenn Leute vorgeführt werden und hatte so ein bisschen den Verdacht möglicherweise, dass das hier so sein könnte, aber ist überhaupt nicht so. Es ist so richtig schön, wie man das mag. Es ist so richtig viel gut, ja. Wir feiern uns dafür, dass wir ein bisschen schräg sind. Wir haben unseren Spaß, es ist nicht bierernst. Wir wissen schon, dass das ziemlich bescheuert ist, was wir hier machen. Aber wir sind sozusagen alle in on the joke, ja. Niemand lacht über jemanden, sondern wir lachen miteinander. Und es ist einfach extrem sympathisch. Drüber ist dann so ein ganz kultureller Sprecher, der das irgendwie sehr pathetisch alles immer einrahmt, also vor allem am Anfang und am Ende so einen kleinen Monolog hält, was das so eine Schleife rumbindet. Und dann erfährt man eben was über, was das für Leute sind, die hier Chilis essen oder Jojo spielen oder was gab es noch für Froschweitsprung, also die Froschjockeys, um die ging es dann und so. Aber wie gesagt, extrem sympathisch, die Leute werden nicht vorgeführt, sondern stehen im Rampenlicht. Es ist nicht übertrieben ernst genommen, das Ganze. So richtig schön die Balance gefunden, wie ich das mag, ja. Super sympathisch. Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, dass man da reinschaut, weil, wie gesagt, ist nicht viel verloren. Wenn man da eine halbe Stunde mal schaut, merkt man es eh, ob das was ist, mit dem man was anfangen kann. Aber sowas ist mir einfach 100-mal lieber als Formate aller Verstehen Sie Spaß oder so, wo irgendwelche Leute, die eben nicht in on the joke sind, vorgeführt werden oder dass man sich lustig macht über irgendwelche Nerds, die da wieder, haha, schaut euch die Trottel an, wie sie ihr Trading Card Game spielen und da $100,000 investieren, hahaha, wir lachen über sie. Eben ganz was anderes, super sympathisch, ich fand das ziemlich geil und hoffe, dass da eine zweite Season kommt, weiß aber nicht, ob es eine geben wird.
Mhm. Ja, habe ich auch schon von gehört, dass die ganz interessant sein soll. Mhm. Aber es ist halt so.
Ich habe nicht mal davon gehört. Ich weiß gar nicht. Bist du schon eins voraus, Dennis?
Ja, dabei, das war es dann auch so.
Sprich dich
an? Also, ich meine.
Also.
Ich habe eigentlich gesagt, ich starte. Also, eigentlich will ich keine Serie oder keinen Film mehr starten, gerade auf Netflix, wo einfach so viel rauskommt. Also ich möchte nicht einfach Zeit in so etwas investieren, wo ich nicht zumindest ein bisschen was Positives drüber gehört habe. Weil dafür ist mir dann mittlerweile meine Zeit auch zu schade und mein Leben, als dass ich jede Netflix-Produktion mal starte und gucke, ob es mir gefällt. Weil dann habe ich halt auch keine Hobbys mehr. Dann brauche ich nichts anderes mehr machen.
Netflix ist dein Hobby, Dennis.
Nee, das kann man nicht sagen.
Dein Leben?
Nee. Ja, also jetzt im Lockdown sind wir halt schon wieder gute Buddies, sag ich mal. Aber ich will es halt ein bisschen abwechseln. Ich bin aktuell bin ich der Streaming-König. Ich habe Netflix. Ich habe bis in 6 Tagen noch Amazon Prime. Und ich habe hier das Apple-Ding, wo ich nur die eine Doku geschaut habe, die Hälfte von Ted Lasso, dieser Serie. Mhm. Sorry, das war mein Handy.
Ja, und Disney Plus hast du auch, oder?
Und oder Disney ist das Plus habe ich. Nein, Disney Plus habe ich gesagt, für Dezember hole ich es mir, guck Mandalorian, das tue ich auch gerade. Seit dem 1. Dezember läuft bei mir Disney Plus, ja. Und, ach richtig, das habe ich eben noch ganz vergessen, richtig. Ich habe ja in dem letzten Podcast habe ich erwähnt, dass ich nochmal die Star Wars Filme gucken wollte. Und ich hatte nur überlegt, ob ich wusste halt nicht, soll ich die Prequels gucken, soll ich sie nicht gucken? Mhm. Und dann habe ich auch trotzdem mit Episode 1 angefangen und habe es aber eigentlich nur zum Einschlafen angemacht. Das Problem war, ich bin nicht eingeschlafen. Und somit habe ich den komplett geguckt. Schon wieder. Ich habe das eigentlich auf ausgestellt, das Handy. Aber wie man hört, Naja, manche Apps, wenn da eine Nachricht kommt, dann klingt das trotzdem. Aber eigentlich habe ich ja alles auf stumm gestellt. Ich verstehe es nicht. Egal, vielleicht wird es noch ein paar Mal tuten. Das tut mir leid. Wenn ja, dann ist das Jar Jar Binks. Der hat mein Handy gehackt, als ich Star Wars Episode 1 wieder geschaut habe. Aber Johannes, hast du denn noch irgendwas geguckt?
Jo, nachdem ich eben halt auch damit zu tun hatte, gesagt, Alter, nicht irgendwas gucken, wo man nicht weiß, ob das vielleicht was Sinnvolles ist, nachdem man da eher ein, zweimal reingefallen ist. Auch mal einen alten Film wieder aufgegraben, der...
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Alt im Motion-Sinne. Ja.
Okay, also ist nach 2010.
Einen älteren. Wobei, jetzt bin ich mir nicht sicher, wo Mo alt und älter dann unterteilt hat. Nein.
Mittelalt.
Ja, wahrscheinlich ein Mittelalter. Nein, einfach der eher jüngeren Datums ist. Aber aus dem... Oder bezogen auf das Marvel-Universum, da ist das schon etwas älter. Und zwar den ersten Iron Man.
Mhm.
Da einfach nochmal, ich weiß nicht genau, wie wir drauf kamen, aber irgendwie, meine Frau und ich hatten spontan irgendwie so den gleichen Gedanken, so in die Richtung nochmal was zu gucken. Bisschen Action mit leichter Unterhaltung. Und das hat uns da irgendwie, kam uns ein ähnlicher Gedanke und wir hatten nach wie vor Freude daran. An vieles hat man sich erinnert, an den Schluss hatte ich echt überhaupt gar keine Erinnerung mehr. Der ist auch, finde ich...
Ist auch der schwächste Teil.
Ja, der geht auch so ein bisschen unter, gerade der Anfang, der Mittelteil ist super unterhaltsam. Mm. Man geht echt sich mit der war schon echt spaßig und gut und ein schöner Einstieg. Ich denke, da hat ja auch sicher einer der Filme, der das noch ein bisschen mehr mit angetrieben hat, dass da echt das weiter aufgeblasen wurde und weiter.
Ja, das Beispiel da angetrieben, wäre der finanzielle Flop gewesen, dann gäbe es keinen Marvel Cinematic Universe. Weil der einzige Teil, der vorher lief, war halt schon ein Flop, deswegen musste Iron Man gut werden. Also vorher, das war hier Incredible Hulk, also der mit Edward Norton.
Ja. Und also ich finde, kann man immer noch gut gucken. Die Effekte, das meiste hält auch immer noch sehr gut stand. Und du merkst, dass es so ein, zwei Dinge vielleicht so nicht mehr ganz aktuell sind von der Machart, aber das, wie das halt zusammengeschnitten wird oder so, aber minimal. Also echt nach wie vor kann man gut gucken. Großer Spaß.
Der hat halt auch sehr, sehr verhältnismäßig wenig Action, gerade so im Vergleich mit den späteren Teilen. Sind halt sehr sag mal.
Das stimmt.
Und die längste Action-Szene ist dann so das Finale, bis vielleicht, okay, der Ausbruch, vielleicht ungefähr gleich lang, also wo er aus der Höhle ausbricht, aber ja, nee, der Film lebt einfach, viele von den Filmen halt einfach so von Downey Jr., dem seinem Charme und dem seinem Witz, das ist, macht da schon eine Menge aus, denke ich.
Ja.
Alright. Dann habt ihr noch irgendetwas, bevor wir zu Menk kommen?
Einfach nur Herr der Ringe, die Gefährten, so kurz vor Weihnachten. Es ist immer wieder ein Traum. Wenn ihr den lang nicht geguckt habt, macht's mal wieder.
Ja, nee, die gucke ich nächste Woche. Die habe ich nämlich letztes Jahr nicht an Weihnachten geschaut, weil ich das sonst auch immer mache. Aber da fest nächste Woche, weil die sind bei Amazon Prime drin. Oh fuck, ich muss das, glaube ich, doch noch mal einen Monat verlängern.
Weil die Filme so lang sind.
Dann hast du nicht auch. Ich habe es auf DVD geguckt. Gute alte runde Scheibe mal wieder in so einen Toaster geworfen.
Nee, ich hatte die Extended, die habe ich alle verkauft, weil ich nur die auf DVD hatte. Und ich will, wenn dann, nur die Kinofassung sehen. Und ja, da bin ich froh, dass die Kinofassung auf Amazon Prime rausgebracht haben und nicht die Extended-Version. Jeder, der sagt, dass die Extended-Version besser sind, liegt falsch.
Ja, kommt drauf an. Aber ich finde beim ersten Teil, da ist die Längefassung, die hat schon was. Bei den zweiten und dritten finde ich, da sind mehr Längen drin. Und der erste ist halt wirklich interessant, weil da wird noch mehr Welt gebaut, da ist Abenteuer, da
ist ein Das ist ja Bits. Worldbuilding, also ja. Das braucht man nicht.
Banause.
Nein, aber der erste hat, gebe ich dir auch recht, der erste hat das meiste Material, was zusätzlich angekommen ist, wo du sagst, okay, macht Sinn. Das, was ich halt ziehe, was ich hier als die, wie heißt die blonde Elfe nochmal?
Klaus Bärbel.
Galadriel?
Ja, richtig, genau. Als die jedem von den kleinen Hosenscheißern da ein Geschenk gibt, also ganz ehrlich, da habe ich halt auch immer vorgespult. Das interessiert mich ja, null. Ja, hier hast du ein Vollkornbrot.
Am Ende wird es ein bisschen lang.
Dir gebe ich eine Spielpuppe. Du bekommst einen Grashalm. Ey, ist einfach, nee, das hat, ja. Hat mich nie
gegeben. Ein Zuckerlöckchen.
Aber ja, richtig.
Ja, ist wieder
okay, gut, das, ist der, das ist das Signal, ja, da sollen wir wohl uns unserem eigentlichen Review vielleicht mal zuwenden.
Ja, bitte. Das Ding steht auf lautlos. Ich weiß nicht, warum ich gerade angerufen werde. Ich sage jetzt erstmal der Person, dass ich einen Podcast mache.
Ich habe so ein uralt iPhone und da gibt's auf der Seite sogar noch einen haptischen Schalter, den man umlegen kann.
Richtig, richtig. Den benutze ich viel zu selten. Ich mach's gerade. Ja, Stummmodus ein, richtig. Ich habe das Ding halt noch nicht lange und ich bin nur zu Hause, ich muss das nicht stumm schalten. Ja, jetzt ist stumm. Ja, geilo. Danke, Mo.
Oh Mann. Wir sollten jetzt einen Tech-Advice-Podcast machen aus dem Ding hier.
Ja.
iPhone-Hack-Spielcast oder so.
So. Bin am Podcasten mit Vollidioten.
Kannst auch der Siri auftragen, dass sie ein SMS schreibt, oder?
Die mögen die Extended besser als die Kinofassung von Herr der Ringe und haben sogar etwas übrig für die Hobbit-Teile. So. Ja, das war's. Gefährten, guckt Herr der Ringe. Fantastische Filme.
Und die Griswolds.
Und richtig, tödliche Weihnachten.
Was?
Das war der andere.
Ja.
Fröhliche Weihnachten. Tödliche Weihnachten ist der von Renny Harlin. Auch ein sehr schöner Weihnachtsfilm. The Long Kiss Goodnight. Der ist wirklich schön und auch sehr witzig. Schönes Shane Black-Skript. Alright, dann würde ich sagen, wir beginnen mit unserem Review. Das ist Mank, das ist der neue David Fincher-Film, der erste David Fincher-Film seit 6 Jahren. 2014 war der letzte Film, Gone Girl. Da haben wir gerade so mit Podcast angefangen, ein Jahr vorher, 2013. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Also er hat sich halt sehr stark in die Mindhunter-Serie reingeworfen, hat auch viele Folgen inszeniert und deswegen hat es eben so lange gedauert. Ja, ist ein Drehbuch von seinem Vater. Sein Vater hat das schon 92 geschrieben. Hauptsächlich hat er es auf einen Artikel von Pauline Kael, einer Filmkritikerin, eine sehr renommierte Filmkritikerin, die hat so ein Essay geschrieben, Raising Kane, das eben behauptet hat, ja, der eigentliche Autor von besten Film aller Zeiten, Citizen Kane, dass der hauptsächlich von Herman Mankiewicz geschrieben wäre und nicht von Orson Welles und was mittlerweile so ein bisschen natürlich auch die Bank wurde und so weiter. Also es ist nicht immer so so richtig, was sie dort schreibt. Auf jeden Fall, der hat das Drehbuch schon Anfang der 90er geschrieben und genau, David Fincher wollte das immer wieder mal verfilmen und hat das aber immer wieder angeschoben, hat immer dran gearbeitet. Und manchmal hat es auch die Finanzierung nicht gepasst, weil ist nicht unbedingt so ein gern gesehenes Projekt, gerade wenn du es in Schwarz-Weiß drehen willst. Ja. Hat dann aber jetzt letztendlich geklappt. Netflix hat ihm das Geld dafür gegeben und wir haben somit den neuen David Fincher-Film, der eben, ja, so die Hintergründe von dem Film Citizen Kane erzählt. Wobei nicht wirklich, es erzählt quasi aus der Zeit. Also, man dürfte den Film, glaube ich, nicht. Er wurde, glaube ich, in der Presse oder in manchen Artikeln angepriesen als ein Film, der beschreibt so die tumulte Entstehung von Citizen Kane und wo du dann so denkst, ja okay, gut, ist irgendwie Chaos am Set und so weiter, aber das ist es nicht. Also, der Film ist mehr so ein, ja nicht mal Abgesang, aber eher einfach eine interessante Darstellung eben über die Zeit in Hollywood während dieser Zeit und gleichzeitig schreibt und wir begleiten während der Zeit Herman Mankiewicz und der schreibt während dieser Zeit Citizen Kane. Und das immer in verschiedenen Rückblenden. Wir haben verschiedene Zeiten. Einmal da, wo Citizen Kane schreibt und dann einmal, wie es eben so seine Zeit in Hollywood ihm ergangen ist. So viel habe ich eigentlich noch nie zum Plot und so weiter gesagt. Das interessiert einen ja auch eigentlich neben jemanden. Entweder hat das Ding gesehen oder nicht gesehen. Ich fange mal mit Johannes an. Wie hat dir Mank gefallen?
Ja, sagen wir mal so. Ich hatte vor allen Dingen gefühlt das Problem, dass ich nicht ganz mitgekommen bin. Der Film hat ein, was ich eigentlich mag, durch, und der Fincher ja ganz gern grundsätzlich hat ein ganz gutes Tempo und hat hier einfach viele Mittel oder ich sag mal viele Faktoren, die es nochmal anspruchsvoll machen, dem zu folgen. Zum einen hast du ja auf der textlichen, sprachlichen Ebene wirklich etwas, was ich eigentlich gut finde, dass die anspruchsvoll ist, da wirklich sehr coole Dialoge und gerade, weil es ja mit einer Person zu tun hat, die dafür gelobt wird, nicht nur, was sie schreibt, sondern was sie auch gesagt hat. Das wird sehr schön aufgegriffen. Aber jetzt dann immer mitzukommen, ist das jetzt ein Wortwitz, den er macht? Meint er das wörtlich oder ist das jetzt auf einer zweiten Ebene auch wieder andersrum rückwärts zu verstehen? Wenn man darüber noch nachdenkt, sind noch 27 neue Charaktere mit aufgetaucht, deren Namen ich sofort wieder vergessen habe, die dann nochmal später referiert werden und ich nicht bei allen Beziehungen so ganz mitkam. Mhm. Das ist jetzt ein wenig überzeichnet. Aber neben dem kommen einfach noch so ein paar Faktoren einfach da dazu von der Machart und vor allen Dingen auch vom Ton, der die ganze Zeit am Scheppern und am Hallen ist. Da bin ich nicht ganz sicher, was das nachspielen soll. Wie gesagt, ich als Banause, wie ich das sonst auch meistens mache, habe mich nicht sonderlich damit beschäftigt von dem Film, sondern gesagt, ich lasse mich bewusst mal überraschen, um zu gucken, wie der Film dann funktioniert, weil er etwas sehr Gezieltes mit anspricht. Und das fällt einfach schon mal auf. Man hört sich dann rein mit der Zeit, aber es ist trotzdem immer mal wieder, je nachdem, wo man sich dann bewegt, dass das so ein Stück weit raussticht. Und das Verstehen dann nochmal macht. Ich habe den auf Englisch geguckt, ich habe auch gewisse Szenen auf Deutsch spaßeshalber umgeschaltet. Also ich habe einfach festgestellt, es lag nicht daran, dass ich die Worte nicht kannte. Die Inhalte waren ähnlich einfach verschlüsselt und verschachtelt. Das ist, ja, ich denke, durchaus was Gutes. Es ist einfach was Anspruchsvolles vom Film her. Es ist jetzt nichts, was einfach mal rückgeht, sondern du musst halt so ein Stück weit versuchen, mit dabei zu bleiben. Die Charaktere sind spannend. Ich finde, das wird gut gespielt. Ich schaue Gary Oldman eigentlich sehr, sehr gerne zu. Und auch das von den meisten Charakteren drumherum ist eigentlich ganz cool. So ein, zwei finde ich, die stechen so ein bisschen raus, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht so ganz aus der damaligen Zeit, während das meiste eigentlich ganz gut reinpasst. Ich habe leider jetzt die Namen nicht gehalten ist und will ja jetzt nicht sagen, um wen es sich handelt, um da nichts zu spoilern, wobei ich nicht weiß, ob die Leute hier von historischen Abläufen, vermeintlich historischen Abläufen sich dann ziehen, aber es ist viel so ein bisschen hin und her. Wir springen ja auch zeitlich in gewissen Ebenen, wo es immer mal Rückblenden gibt. Da ist schon mal ganz gut, dass dabei steht Flashback. Das hilft einem, aber es ist nicht immer so ganz eindeutig. Und von daher muss ich sagen, es war jetzt ein schwieriger Film, an dem ich viele Elemente schätzen kann, wo man wahrscheinlich den nochmal gucken muss, um ihn dann nochmal mehr zu schätzen. Ich aber gleichzeitig auch merke, gar nicht die Lust verspüre, ihn nochmal zu gucken. Weil er mir von dem, was er zeigt, mich jetzt nicht so dermaßen umgehauen hat, weil es geht halt schon sehr viel um den Charakter beziehungsweise sein Umfeld, ohne dass jetzt so wahnsinnig, ich sag mal, spannende Dinge passieren. Es geht vor allen Dingen um das Wie. Das ist gut gemacht, schön inszeniert, wie man das auch von Fincher kennt, sind viele schöne Bilder dabei. Nichts, was jetzt, ich sag mal, außergewöhnlich visuell heraussticht, aber eine ansprechende, coole Produktion, nichts Besonderes. Von daher schwankt das so ein wenig zwischen einem gewissen guten Eindruck und einem anderen, wo ich sage, ich bin einfach nicht so ganz mitbekommen und daher war auch so mein emotionales Investment in den Film vielleicht nicht so hoch, wie er verdient hätte und auch nicht so hoch bleiben, weil du manchmal dachtest, okay, was zum Geier.
Ja. Mo.
Ja, mir ging es bei dem Film schauen so ein bisschen wie beim Citizen Kane und auch so ein bisschen wie bei unserem heutigen Review, dass am Anfang irrsinnig viel auf einen einprasselt. Hat der Johannes auch schon so gesagt. Da wird irrsinnig viel geredet. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so ein bisschen verloren. Nach der Hälfte oder so, oder ein Drittel kommt man drauf, okay, was da jetzt alles war, eh nicht so wichtig. Jetzt fangen wir da an, wo dann klassisch erzählt wird, wo man mitkommt, wo alles ein bisschen ruhiger wird. Und ab da hat für mich der Film Mank auch super funktioniert. Ja. Wo dann, wo man der Handlung mehr folgen konnte, wo man nicht mehr auf 15 Leute sich konzentrieren musste, die gleichzeitig reden, sondern eben nur auf den Mank und sein Gegenüber sozusagen. Da hat es dann, finde ich, gut funktioniert. Ja. Ich weiß nicht ganz, ich glaube, der Film Mank wollte sehr sein wie der Film Citizen Kane, eben mit diesen Sprüngen. Du hast da sogar diese oben rechts eingeblendeten Schnittmarken, wann der Filmprojektor die Rolle zu wechseln hat. Johannes hat auch schon gesagt, halliger Ton, irgendwie komisch. Schwarz-weiß ist er sowieso. Und klar, so ein bisschen die Lichtsetzung ist, glaube ich, auch angelehnt an den Look von Citizen Kane und so weiter. Bringt mich halt zu dem Punkt, wo ich mir denke, okay, Citizen Kane, Dennis, du hast vorher schon gesagt, bester Film aller Zeiten oder so ähnlich.
Das ist...
Ich weiß, es ist ein Zitat, quasi. Für mich ist es so ein bisschen so, wie wenn man sagt, Tetris ist das beste Spiel aller Zeiten, ja. Du kannst schwer damit argumentieren, aber wenn du heute einen Film so rausbringst oder ein Spiel so rausbringst, dann werden dir die Leute nicht die Bude einrennen deswegen, weil der Film so geil ist oder sowas, ja. Also, ich sag mal so, Citizen Kane mag der beste Film aller Zeiten sein, aber es ist sicher nicht mein Lieblingsfilm, ja, und ich weiß noch nicht mal, ob ich den so gut fände wie Mank. Mank hat tatsächlich dann eben nach diesem etwas anstrengenden Einstieg ein paar echt coole Szenen drin. Und ich fand es echt interessant, dass man jemanden, der so kaputt ist wie der Mank, oder ne, kaputt ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist halt ein Alkoholiker. Ich glaube, so viel sei verraten. Ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler. Das erste Szene des Films behandelt das schon. Dass er trotzdem extrem sympathisch rüberkommt, ja. Und obwohl er jetzt nicht unbedingt eine Person ist, die den Leuten schmeichelt oder sich irgendwie einschleimt oder so, ist er ein guter Hauptcharakter für so einen Film, finde ich. Und das gefiel mir. Ja. Ein Gary Oldman, der den hier spielt, den denke ich gut spielt. Ich kenne natürlich den originalen Mank nicht, aber so wirkte das ganz überzeugend. Auch die, ich sag mal, wie gesagt, sein Gegenüber und die Dialoge, die sich mit den Personen, mit denen er spricht, entspinnen, sind ganz cool geschrieben, sind ganz interessant, haben einen Witz dabei und so weiter. Fand ich alles gut. Warum der Film jetzt unbedingt sein, also die Tatsache, dass er gern Citizen Kane machen wollte, ist halt doch wichtig und ich weiß nicht, ob es den Film unbedingt besser macht. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass er mir deswegen weniger gut gefallen hat, als es, glaube ich, möglich wäre. Ich glaube, wenn der herkömmliche für heutige Verhältnisse oder in einem heutigen Look gedreht worden wäre, wie es der Fincher ja definitiv kann, hat er schon oft genug bewiesen, dass er ein guter Regisseur ist, schöne Filme machen kann. Ich glaube, dann hätte ich mehr damit anfangen können. Auch diese Gimmicks eben weglassen, die ihn wirken lassen wie in Citizen Kane. Ich bin da nicht so ein Riesenfan, dass man dann ein Stick fett wie in einem Drehbuch einblendet. Interior 1936, Flashback in Klammer. Ich finde, wenn ein Film das transportieren kann, ohne dass er es 1:1 auf dem Bildschirm schreibt, dann applaudiere ich ihm da mehr, dass er mir eine nichtlineare Handlung erzählt und ich das trotzdem verstehen kann, ohne Einblendung, dann finde ich das besser und kann das begrüßen. Der Film verlässt sich halt einfach drauf, dass er dir sagt, wann er jetzt gerade spielt, weil sonst kommst du sehr schwer drauf. Klar, manche Szenen sind dann schon so, dass du hin und her springst, wo du eindeutig erkennst, okay, da waren wir schon mal, da setzen wir jetzt an, wo wir vorher waren. Aber gerade am Anfang springt er halt so durch die Gegend, wie ohne wirklich erstmal erkennbaren Grund. Klar, du weißt schon, wir erleben jetzt was aus der Vergangenheit, aber warum wir jetzt genau dorthin springen und wo wir jetzt genau sind, keine Ahnung. Da funktioniert es natürlich mit den Einblendungen gut, damit man es weiß, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man es braucht überhaupt. Ja. Und letzten Endes fand ich den Film dann, gerade dann die letzten zwei Drittel, ziemlich gut, ziemlich stark, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen und ganz verstehe ich nicht, warum das erste Drittel so war, wie es war. Und hätte mir, glaube ich, auch anders besser gefallen können. Also für einen Fincher-Film würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt mein persönliches Highlight. Mhm. Jetzt kommen wir zum größten Fincher-Fan von uns drei, glaube ich.
Sagen, was sagt der Fanboy?
Ja. Ich fand den okay. Ich fand den so gut, war, ich sag mal, sehr unterhaltsam stellenweise zu gucken, weil der natürlich gut geschrieben ist und ihr habt es schon gesagt, so ein paar Dialoge sind natürlich auch sehr amüsant, oder zumindest, dass Gary Oldman ein paar schöne Witze raushaut und er ist natürlich auch sehr unterhaltsam in der Rolle, genauso wie der Rest von dem Cast. Ich bin jetzt auch halt kein Experte von 1930 Hollywood. Mir sagen so Louis B. Mayer, David O. Selznick, ich weiß, dass das große Produzenten waren und so weiter, aber das war's dann auch. Hat mir wahrscheinlich dann so mal einen Tick geholfen, dass ich so die Namen und die Position zuordnen konnte. Nichtsdestotrotz muss auch ich gestehen, dass ich dann an ein, zwei Stellen so ein bisschen verloren war. Verloren ist auch übertrieben, aber dass ich mich auch so ein bisschen zurechtfinden musste innerhalb des Films. Ich war überrascht, wie stark, also ich hatte auch so ein bisschen mehr erwartet, okay, es geht noch mehr darin, halt einfach so der Disput oder vielleicht so der Kampf um das Drehbuch oder vielleicht dann so während der Dreharbeiten an sich, aber dass das ja wirklich gar nicht ist, sondern es ist, also es ist ja fast, ich sag mal, eine falsche, also du kannst ja, du, wenn du hier den Film damit bewirbst, beziehungsweise irgendwie, wenn man sagt, ja, es ist die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane, das ist, es stimmt, in Anführungszeichen, aber es schließt auf eine vollkommen andere Seherfahrung. Weil der Film ist wirklich so, okay, es ist eine, ich sag mal, er nutzt eben den Prozess oder die Geschichte von Mango, den Charakter von Herman J. Mankiewicz, um eben das damalige Hollywood so ein bisschen zu zeigen. Was waren so, wie ging es damals ab, sei es jetzt das Drehbuchschreiben, so am Anfang, wo du siehst, wie diese 8, 9 Drehbuchschreiber in einem Raum sitzen und pitchen, wo nicht nur irgendwie, also heutzutage pitcht der eine oder zwei, aber da saßen sie dann halt zu 9 und klabustern sich halt so die Story zusammen, bis zu, also die große Depression ging ja dann, glaube ich, dann da irgendwann los, du siehst halt so Louis B. Mayer, wie er auf die Bühne geht und dann so mit seinen Angestellten spricht und sagt, ja, hier Geld wird jetzt knapp und so weiter, wir kürzen so die Hälfte. Einfach so halt so der tägliche Arbeit eben in den Studios und was, ich sag mal so, politisch hinter den Szenen abgegangen ist. Wenn du da, glaube ich, nicht darauf vorbereitet bist, was ich auch wirklich nicht so war, also nicht in dem Ausmaß, kann man vielleicht so ein bisschen enttäuscht sein. Von daher, ich habe das wahrscheinlich auch schon sehr häufig gesagt, dass eine zweite Sichtung immer besser ist, gerade bei vielen Filmen, gerade wenn man enttäuscht ist. Auch hier, ich hätte jetzt auch hier nicht unbedingt Bock, den noch morgen nochmal wieder zu sehen, aber ich glaube, irgendwann nächstes Jahr kannst du den schon nochmal schauen und vor allen Dingen hast du dann auch, glaube ich, ich bin mir sicher, besseres Seherlebnis, weil du hier wirklich weißt, worauf du dich einlässt. Und du vielleicht auch so Namen und Charaktere ein bisschen besser zuordnen kannst, weil klar, es ist nochmal schwarz-weiß und es sind eine Menge weiße Männer, die, ich sag mal so, ein paar von denen, die sehen sich dann halt auch so ein bisschen gleich aus. um das mal leicht rassistisch hier in das Internet rauszuwerfen. Die Weißen, die sehen alle gleich aus. Ja, aber ist schon nicht einfach. Gerade dann so das schnelle Dialoggeschnatter. Und wenn du es halt auch nicht so ganz zuordnen kannst, wer ist oder welche Position die haben, kann ich nachvollziehen. Und dass du dann auch irgendwann vielleicht dich abschaltest, aber dass sich dann so vielleicht ein bisschen Ermüdung oder Langeweile einstellt, kann ich nachvollziehen. Zur Technik. Habt ihr vor ein paar Jahren den unglaublich langweiligen The Artist gesehen?
Nee. Ich habe ihn mitgekriegt, weil er bei den Oscars recht populär war, aber.
Ja. Okay. Ja. Ich habe den gesehen und das war damals ja so, es war so ein Darling, aber es war eher ein Publikumsdarling, weil Leute gedacht haben, oh, sie sehen einen intelligenten Film, oder sie sehen einen schönen Stummfilm, weil er schwarz-weiß ist und halt als Stummfilm verkauft wird. Aber im Grunde war das einfach nur ein netter Hollywood-Film, der einfach da in Schwarz-Weiß und den Leuten wurde vorgegaukelt, sie schauen etwas Besonderes. Aber das war eigentlich nichts Besonderes. Ich fand den Film sehr langweilig und mich hat da damals so diese Diskrepanz ein bisschen gestört. Und zwar, dass du eben in Schwarz-Weiß drehst und das als Stummfilm drehst, aber sonstige Sachen wie Kamera, Linsen, teilweise Beleuchtung, Schauspiel eher modern war. Und hey, ob es gewollt war oder nicht, ich fand das ein bisschen störend. Und ich muss auch hier sagen, keine Ahnung, ich bin nicht so 100% an Bord. Auch so diese Brandlöcher, also dass man das so reinbaut, aber ich sag mal so viele Kamerabewegungen, da ist ja wirklich viel dabei. Klar, das ist, ich sag mal, stilistisch ein bisschen schon an ältere Filme oder dann in dem Fall Citizen Kane angelehnt, aber es ist eine Menge drin, was moderne Sehgewohnheiten sind oder moderne, ich sag mal, Arbeit, moderne Kamerabewegungen. Das Ding sieht von der Beleuchtung her auch nicht unbedingt so unbedingt aus wie was Altes, aber dann macht man eben so, keine Ahnung, trimmt man das so an ein paar Stellen so ein bisschen auf alt. Das ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist so ein bisschen, wo ich dann während dem Sehen denke, okay, was sollte das halt jetzt so zur Seherfahrung beitragen? Willst du halt nur so ein bisschen so erinnern, dass das irgendwie so ein alter Film ist und machst dann so Sachen rein und dann gehst du aber halt nicht den kompletten Weg so und da bin ich so ein bisschen enttäuscht von David Fincher oder vielleicht nicht enttäuscht, aber ich glaube, selbst wenn das mal der Plan gewesen ist, jemand, der so technikvernarrt ist wie der konnte es dann wahrscheinlich nicht lassen zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt alles so wie im alten Stil. Das hat den, glaube ich, dann schon so in den Fingern gejuckt und
ja. Er hätte halt wirklich auf den alten Kameras drehen müssen, die noch so groß waren wie ein Fußballfeld und laut waren wie ein Orkan. Das
weißt du, wo sowas dann mal gut funktioniert hat oder wo sie zumindest alte Linsen genutzt haben? Das, also die letzten beiden Filme, wo sie das gemacht haben, wo ich meine, klar.
Ich meine, Lighthouse fällt mir jetzt ein.
Drei Beispiele, genau. Lighthouse, dann die 70mm Linsen.
Ach so.
Die sie damals für Ben Hur genutzt haben. Und zwar Hateful Eight.
Ja, Tarantino, und, ja.
Und The Master.
Master,
ja. The Master. Wo das sehr gut funktioniert hat. Und hier.
Ist halt so mehr wie ein Instagram-Filter, oder?
Ja, ganz ehrlich, ist nicht unbedingt weit weg davon. Um es wirklich mal, ich sag mal, beleidigend zu sagen.
Ja. Provokant, ja.
Sagen wir es mal so. Eigentlich ist es eine unwichtige Frage, aber habt ihr Citizen Kane gesehen?
Ja, ich hab sogar 9 Euro dafür bezahlt, weil der nirgendwo enthalten ist und bei den Streamingdiensten auch mindestens 9 Euro kostet. Aber ich habe mir gedacht, okay, hau ich jetzt hin, weil ich habe den zuletzt vor, wie lange ist der? Ich glaube, da war ich 13 oder so, habe ich den bei der Schulbibliothek ausgeliehen, als das neu war, dass man DVDs ausleihen konnte. Und da dachte ich halt, okay, ich leih mir jetzt diesen diesen wertvollen Film aus. Aber hat auch nichts mehr behalten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ja, ich schaue den jetzt nochmal, vielleicht ist es wichtig. Ich glaube, es war nicht unbedingt wichtig, aber
nein.
Mank hat mir ein bisschen mehr Wertschätzung gegeben für den Citizen Kane, das muss ich schon sagen. Also gerade so diese Tatsache, dass das auf zum Teil echten Personen gefußt hat und dass dieser, wie hieß Charles Dance Charakter, dass der wirklich so ein Riesenhaus hatte und so.
William Hurst.
Genau. Dass das quasi für Xanadu so ein Gleichnis war, fand ich super interessant, ja. Und wo da Mank seine Inspiration gezogen hat. Also,
hast du gerade Xanadu gesagt?
Ja. Das Citizen Kane-Anwesen.
Ach, okay, ich dachte, du wolltest auf Rosebud. Okay. Nee. Ich muss an Xanadu denken, mit Olivia Newton-John.
Das Citizen Kane-Anwesen heißt ja. Also sprich, das, was First Castle in echt ist, oder wie heißt es da? Das heißt ja im Citizen Kane Xanadu.
Okay, nee, ich... Schon okay. Es gibt in den 80ern einen ganz schlimmen Musical-Film, der richtig gefloppt ist.
Okay, kenne ich
der
auch nicht.
Heißt Xanadu. Okay.
Der hat sich am Dennis wohl eingebrannt.
Der hat sich wirklich eingebrannt. sorry, pardon.
Ja, ich wollte eh nur sagen, also ich glaube wirklich, so viel besser hat es den Film jetzt nicht gemacht, dass ich den Citizen Kane vorher gesehen habe. Vor allem, wie du schon sagst, ja, es geht nicht so sehr um die Entstehungsgeschichte. Es geht um die Entstehungsgeschichte des Drehbuchs. Und es geht um Hollywood, aber der Orson Welles war ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein Hollywood-Liebling oder sowas, der vorher schon viel in Hollywood gemacht hat, sondern war eben so ein Außenseiter. Ja. Insofern geht es ja wenig um die Entstehungsgeschichte des Films Citizen Kane.
Ja, um das kurz mal aufzugreifen, ist das etwas, was ihr so ein bisschen mehr erwartet habt, dass es auch darum geht? Fandet ihr das schade, dass das nicht der Fall ist? Oder?
Nö, also ich habe da jetzt nichts in die Richtung konkret erwartet, sage ich. Also ich fand das schon eigentlich interessant und hatte auch damit gerechnet, dass es um die Leute, primär um die Person geht, diesen Prozess drumherum. Von daher war das jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt mehr über die Hintergrundgeschichte der Entstehung des Films halt nutzen, weil da denke ich, ist es halt schon auch gut, einen klaren Fokus zu setzen über die Person, über die man was erzählen will und nicht versucht noch, wie in manchen anderen fortgesetzten kläglichen Trilogien, möglichst viel Hintergrundinfos um die Welt oder andere oder Bezugsprodukte da einzubringen. Von daher denke ich, war das so schon eher gut gelöst. Und
Ja, der Film heißt ja auch Mank und nicht Kane oder so.
Ja, genau. How came? Kane came.
Mhm. Fandet, also war das trotzdem so, so dieses Hollywood-Treiben, war das für euch interessant? Ist das, also sowas finde ich halt schon geil, da habe ich halt schon so ein Faible für. Ich finde auch, also das sind so meine Lieblingsbücher, so wie ist irgendwas hinter den Kulissen abgelaufen. Also so, das sind, glaube ich, so meine meistgelesenen Bücher. Und sowas ist halt für mich wirklich so sehr interessant. Und sowas finde ich auch immer schön. Und hier ist wahrscheinlich so ein bisschen politischer angetrieben noch. Aber
ich fand,
ist das schon.
Ich finde es schon interessant, wenn es wirklich um Making-of geht und so. Und ich habe auch mal das Buch gelesen, Herr Hitchcock, wie haben Sie das gemacht oder wie das heißt, mit dem so ein französischer Interview, der einen Hitchcock interviewt und so.
Aber ist François Truffaut.
Danke. Sowas ist interessant. Im Mank fand ich es weniger interessant von dem, was sie uns zeigen, wie Filme gemacht wurden, sondern interessant, was die Leute alle für eine hohe Meinung von sich hatten, ja, die sich gegenseitig da irgendwie im Kreis einen runterholen, wenn sie da Frankenstein on the fly mal so rausschnippen aus ihren ach so brillanten Gehirnen. Ja.
Ich habe halt es ist auch, habt ihr die Bonusmaterialien zu Der seltsame Fall des Benjamin Button gesehen auf der DVD, ganz zufällig?
Stimmt, das ist ja auch ein Feature, gell?
Ja, richtig. Ja, ja. Und das ist halt so der erste, weil der macht halt, der hat ja sonst immer sehr viel Genre gemacht. Und auch nicht mal irgendwie so, oh ja, High Art, sondern wirklich Verblendung war so ein Flughafenroman. Ja. Panic Room war so ein simples B-Movie. Aber das ist halt so eine Sache, die ich an Fincher immer geschätzt habe und auch immer noch schätze, dass der sich wirklich Stoffe angenommen hat, die, wo du wirklich sagst, okay, da brauchst du keinen, da würde jeder sagen, hey, da brauchst du keinen besonderen Regisseur für. Da brauchst du niemanden, der da viel Zeit und Arbeit reinsteckt, sondern die Dinge werden zuhauf gemacht. Und das ist so das Geile an ihm, dass er sich dann auch diese Stoffe annimmt. Panic Room, wirklich einfach ein kleiner Thriller, ja, eine Mutter und ihre Tochter sind im Haus gefangen, sind im Panic Room, die bekommen rein, wollen, was in dem Safe ist, das im Panic Room ist, sind draußen und die Mutter und das Kind sind drin. So ein absolut reißerischer Thriller, wo es zuhauf von gibt. Aber dass der sich trotzdem sowas annimmt und dann so viel Zeit und Energie da reinsteckt und das angeht, als wäre das High Art, als wäre das hier der größte Film. Jetzt müsste man gerade wirklich hier jede Überlegung, jede Charaktermotivation, jede Entscheidung 50 Mal überdenken, weil das ja nachher, und das finde ich so schön an ihm, ob er sich dessen annimmt oder dann eben Benjamin Button, Social Network, Filme über, Social Network hat er gesagt, Film about semi-important things. Also Filme, die eigentlich wirklich unwichtig sind oder über nichtige Dinge, dass er sich denen trotzdem, ich sag mal, viel annimmt. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, hey, Mank ist wahrscheinlich so vom Inhalt, Social Network, auch wenn Fincher den so manchmal ein bisschen abtut, finde ich schon, dass Social Network schon, ich sag mal, ein sehr wichtiger Film ist, in dem Moment, dass er ein sehr akkurates Porträt halt über die heutige, ich sag mal, Zeit gut getroffen hat, auch mit dem sehr schönen sarkastischen Ton, das ist sehr unterhaltsam. Und Mank wirkt eher so wie ein Nachgesang. Es gibt ein paar Stellen drin, so gerade das Politische, das klingt immer noch mal so ein bisschen nach, gerade so in der heutigen Zeit, Amerika, aber sonst habe ich nicht so das Gefühl, dass es irgendwie, es fühlt sich nicht wie ein relevanter Film an, sondern eher so, hey, wisst ihr noch damals? Und das fühlt sich so ein bisschen komisch an, weil das habe ich nur damals bei Benjamin Button so das Gefühl gehabt, ein Film, wirklich der einzige Fincher, ich mag Mank, ich mag Benjamin Button nicht. Ich finde, das ist kein guter Film. Ich finde, es ist sehr viel Gutes in diesem Film drin, aber ich würde den nicht als gut bezeichnen. Und damals, in den Bonusmaterialien, wo ich eben darauf hinaus wollte, vor 3 Stunden, hat Fincher sehr viel über den Tod von seinem Vater erzählt. Und Fincher hat sehr viel bei Benjamin Button darüber gesprochen. Und das wirkte so, dass er diesen Film wirklich gemacht hat, aus dieser Motivation aus. Sein Vater ist 2003 gestorben. Benjamin Button kam 2006, 2007 raus. Ich glaube 2007. Es müsste 2007 gewesen sein. Oder 2006. Eins von beiden. Auf jeden Fall. Das war so, hau, okay, es ist so voll der. Das fand ich so schade, weil ich habe damals Benjamin Button halt wirklich auch nach mehrmaligen Sehen nicht gefeiert. Und es war für mich nicht nur dieser emotionale Film. Der lässt mich immer kalt. Aber für Fincher war der so bedeutend, weil in diesen Bonusmaterial redet er eben dann auch sehr, ich sag mal, viel in Anführungszeichen, aber redet vermehrt über dann eben seinen Vater so dieses, okay, hey, ich muss jetzt damit Schluss machen, dass mein Vater gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, vielleicht kommt das jetzt so, dieses Gefühl, was er irgendwas da irgendwie gefehlt hat, weil das ist jetzt das Drehbuch, was sein Vater geschrieben hat. Das hat er paar 90 geschrieben. Sein Vater ist ja damals schon an ihn angetreten, hat gesagt, ja, hier, würdest du das machen so? Und das war gerade nach Alien 3, da gesagt, erstmal nicht. Und dann dachte ich, ja, okay, vielleicht ist dann hier auch so ein sehr schöner emotionaler Kern noch irgendwie dabei. Aber ging mir auch irgendwie nicht so. Also so die Beziehung zwischen ihm und eben dieser einen Schwester und dann der Charakter von Lily Collins, wo mir auch der Charaktername entfallen ist, dass das irgendwie dann so mich irgendwie packt. Aber das war es auch nicht. War alles so, okay, hey, war gut, Schauspieler so und gab auch ein paar nette Momente, aber blieb immer so, ja, nett. Ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, geht es mir bei den Szenen ähnlich. Ich glaube, ich habe da vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß bei den ganzen Rückblenden und Manks Arbeit in Hollywood. ich habe, glaube ich, sehr lange geredet.
Passt schon. Fandst du, es war ein Film, was Filme machen? Weil irgendwie, ich dachte mir, Nolan macht das irgendwie besser, um jetzt hier das Fanboy-Off mal zu starten.
Okay. Ganz ruhig. Halb. Es ist ja nicht wirklich. Es geht nicht ums Filmmachen, es geht um das Filmbusiness. Und das sind zwei andere Dinge. Nolan macht quasi Metaphern über das Filmemachen und benutzt das eben. Und das hier ist ja einfach, ich sag mal, dreht sich halt einfach ums Filmbusiness so die Hintermänner und ist nicht irgendwie so, oh, okay, wir sehen irgendwie, wie ein Film gemacht wird, sondern es man sieht, glaube ich, wie politisch manche Filme aus welchem
weniger die Kunst, mehr das Business, schon klar, ja.
Ja, genau, richtig.
Guter Punkt.
Oder auch so, ja. Das ist dann vielleicht noch was anderes.
Ja, stimmt.
Aber ja, es ist auch nicht so, dass es ist ja nicht das, ich weiß nicht, was ist ein guter Film übers Filme machen? Living in Oblivion, habt ihr den mal gesehen? Den Tom DeLeo Film? Der ist halt wirklich, der spielt an einem Set und Steve Buscemi ist, glaube ich, der Regisseur und da geht halt alles schief, hast halt verwöhnte Hauptdarsteller so und ist halt nur Chaos und ist halt so eine nette Komödie eben darüber. Und das ist halt wirklich so, okay, über das chaotische Filmbusiness an sich. Aber das hier ist dann eher so, ja, nicht unbedingt was Reißerisches so. Ja. Gerade auch so, dass die Politik mitspielt. Ich war über Upton Sinclair, den du einmal siehst, der hier von, wie heißt der? Science Guy? Bild des Science Guy? Nee.
Ah, wirklich?
Ja.
Der heißt
wie heißt der?
Bill Nye, glaube ich.
Bill Nye, genau, Bill Nye. Das, Science Guy ist das? Ich kenne ihn halt nicht so.
Ja.
Okay, und ich wusste nur den Namen. Also, ja, der ist das. Und ich kannte den Namen, den der spielt, Upton Sinclair, als der das erste Mal kam. Und der Einzige, woher ich den Namen kenne, ist, dass der den Roman Öl geschrieben hat in 1927, den Paul Thomas Anderson als Romanvorlage für There Will Be Blood genommen hat. Mhm. Da dachte ich so, oh, okay, der war auch Politiker? Okay. Ja, deswegen. Also ich fand es einfach interessant, so ein bisschen mehr über die Zeit einfach mehr zu sehen, weil ich glaube, man siehst du halt mal so große Produzenten einfach in größeren Rollen, weil ich glaube, David O. Selznick oder Louis B. Mayer, ich glaube, Louis B. Mayer war ein paar so in The Aviator von Scorsese. Hast du den halt ein paar Mal gesehen, weil der spielt so ungefähr zur gleichen Zeit. Das ist halt auch so ein bisschen was so über Howard Hughes und so ein bisschen über das Filmbusiness. Das ist vielleicht so ein, ich sag mal, ein bisschen vergleichbar werden. Ja, ähnlich. Also Mank ist ja dann eher so der, ja, der traurig, also so, ja, nicht traurig, aber zumindest so der, ja, dem siehst du halt, dass Alkohol und Drogen einfach nicht gut tun und dass den das so ein bisschen kaputt macht. Und bei Howard Hughes ist es dann eher so der größten Wahn und der allgemeine Wahn. Ja. Ja, aber schon so ein bisschen, also ein bisschen Ernüchterung ist schon bei mir, ist schon etwas schade, etwas traurig. Hm.
Ja, nachdem also, du ja großtönend angekündigt hast, dass das der beste Film des Jahres ist. Hey.
Natürlich, das werde ich auch wieder tun, wenn es einfach dein Lieblingsregisseur ist, Mo, der nächste Nolan-Film, du hast auch Tenet jetzt nicht absolut abgefeiert, oder?
Nee, weil ich ihn erst einmal gesehen habe und dann möchte ich ihn noch ein zweites Mal sehen.
Okay, stimmt, und der kommt ja, weil all deine Wünsche in Erfüllung gehen, schon vor Weihnachten auf mir und dir raus.
Richtig.
Ich vergaß, nächste Woche
ist er raus. Schau dir, da geht es ja nur um, wie sagt man da, um Aberglauben. Du brauchst nur, du kannst ja denken, oh, der Film, ich freue mich drauf, der wird super. Solange du es nicht aussprichst, kann der auch super werden. Also sobald du es aussprichst, ist klar, dass er nicht super wird. Also beim nächsten Film, wo du dich freust, ich challenge dich, sprich es nicht aus und dann wird das super. Und wenn nicht, dann zahle ich dir ein Bier oder so.
Okay, das funktioniert, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, so funktioniert das Universum.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Wir werden wohl nie erfahren.
Ich habe eben vergessen, dir zuzustimmen. Genau, also ich hatte im Vorhinein angenommen, okay, du musst Citizen Kane gesehen haben, oder nicht, du musst gesehen haben, aber es hilft ungemein. Selbst das würde ich noch nicht mal sagen. Rast vielleicht ein, zwei In-Jokes. Das mit Rosebud ist schon sehr witzig. Also wenn das wirklich so der, ich sag mal, Hintergrund ist, was hier im Mank-Film genannt wird, das ist dann schon sehr witzig. Aber sonst musst du ihn, glaube ich, nicht, also müssen schon gar nicht, aber es vereinfacht vielleicht einfach so ein bisschen die Storyline mit William Hurst, auf den eben dann Charles Foster Kane basiert. Mhm. Also Charles Dance-Charakter. Sag mal, ich Dance oder Dance?
Dance. Je nachdem, wo du wohnst, glaube ich.
Also ich habe es okay. Irgendwo mal bei einem Game of Thrones Clip gesehen, wo er so genannt wurde.
Ich nenne ihn einfach Benedict.
Ich meine, Charlie.
Alright, habt ihr noch irgendwas zusammen? Wie fandet ihr die Musik? Ist jetzt Trent Reznor, Atticus Ross, die machen ja sonst eher nicht solche klassische Musik, will ich jetzt mal behaupten. Und fand ich aber gut. Also hat mir gut gefallen. War.
Ja, aber es stach auch für mich jetzt nicht irgendwie raus oder so. Also mir nee. in mir blieb mehr der blechernhallendige Ton im Ohr. Und da ist jetzt noch meine Frage, was wollte er nachempfinden? Ging es um das Erlebnis, dass du in einem alten Kinosaal sitzt und dass da aber die Lautsprecher kommt, dass es scheppert? Weil so schlecht waren doch die Mikrofone, mit denen die damals aufgenommen haben, nicht? Oder
nee, woher ich würde kommt auch das, behaupten, weißt du, dass es so blechern oder so schlimm gar nicht klang. Weil manche Sachen klangen dann schon so, okay, hey, das wurde einmal frei im Studio aufgenommen.
Ja, es war ja überall ein fieser Hall drauf.
Ja,
die waren ja nicht nur in Kathedralen unterwegs, sondern auch, wenn du draußen warst oder im kleinen
Aber das ist
Holzkämmerchen.
Es war auffällig Hall drauf, so als wäre das nicht ups, ist uns passiert, sondern in jeder Szene. Das war
ganz bewusst, ja.
Aber das ist ja das, was ich meinte. Das passt ja einfach so nicht zusammen, dass du eben den Ton hast, du hast manchmal diese Bildspielereien so. Was sollte der Hintergedanke sein, wenn du das aber nicht so komplett durchziehst? So einfach, hey. Aber vielleicht ist es dann auch so, ist das so ein Kompromiss, dass du halt, dass vielleicht dann auch selbst da Netflix gesagt hat, ja, okay, das Ding kann nicht einfach 1:1 aussehen wie ein Film aus den 40ern. Das geht einfach nicht. David, hör auf. Stopp. Aber der hat wohl ein gutes Verhältnis mit denen, weil er hat jetzt wieder einen Vertrag geschlossen mit Netflix. Und also entweder einen neuen Film macht er auf jeden Fall und hat angekündigt, neue Chinatown-Serie. Da ist natürlich David Fincher, einer meiner Lieblingsfilme, Chinatown. Mhm. Junge. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, als ich das gelesen habe. Alright. Habt ihr noch sonst irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt? Loswerden möchtet? Alright. Dann habe ich auch also erstmal meine ersten Gedanken zu Mank losgelassen. Und hey, ich kann nur hoffen, dass das nächste Fincher-Projekt nicht mehr so lange auf sich warten lässt. 6 Jahre ist schon viel. Okay. Mo.
Ja, also ganz kurz noch, ich habe jetzt, um das aufzugreifen mit dem Ton. Ja. Also es war eine bewusste Entscheidung. Die haben versucht, da was nachzumodeln. Gerade so ein bisschen diesen Theaterhall und auch das nachzuempfinden, was für Citizen Kane gemacht wurde.
Echt?
Ja.
Aber ich habe Citizen Kane vorher geschaut, da ist mir nicht aufgefallen.
Ich meine, vielleicht die Frage, ob das Erlebnis war, Citizen Kane im Kino zu sehen.
Ach so.
Ich fand sogar manche Bilder, also ich weiß halt nicht, was sie beim Bild gemacht haben, von den Spielereien mal abgesehen, aber manche Szenen, also ich würde behaupten, wenn du ein paar Shots oder ein paar Szenen aus Citizen Kane wirklich nimmst, dann sieht das besser aus als Mank. Weil der ist ja digital gedreht und dann so auf Film gemacht. Und ein paar, also allein die Szene in diesem Raum, wo alle am Rauchen sind und der Projektor läuft bei Citizen Kane, was sie da halt mit Licht und Rauch und so weiter machen, das ist schon sehr beeindruckend. Für die Zeit sehr beeindruckend. Also ich meine, hey, eine Diskussion, wir reviewen nicht Citizen Kane, aber ich glaube schon, du könntest da ein paar Shots nehmen, die sehen eh nicht gut aus. Und deswegen, also hey, Fincher ist jemand, der ist mit digitaler Fotografie wirklich vorangeprescht und hat auch wirklich den Leuten gezeigt, wie gut das aussehen kann. Guck mal, als Zodiac rauskam, guck dir mal die anderen Filme an, die da digital gedreht wurden. Junge, da kommt dir die Kotze aber einmal hoch, läuft einmal um den Tisch und rollt dir dann wieder die Halsschlagader gibt's nicht. Den Hals und dann die Ader runter. Oder irgend sowas.
Furchtbar.
Und ja, furchtbar. Und seine Filme sehen halt, das ist halt jedes Mal digitale Fotografie so wirklich am Level. Die sehen top aus, die sehen bombig aus. Aber hier war ich nicht irgendwie so, boah, sieht das geil aus. Ich habe auch schon von rein, habe ich mich gedacht, ja, geil, Fincher schwarz-weiß und dann irgendwie so ein bisschen alter Look. Aber ich war nicht so angetan, muss ich gestehen. Bin ja ehrlich, auch wenn ich den David mag. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt schon 3-mal gesagt. Habt ihr sonst noch etwas, was ihr loswerden wollt? Alright, dann Mo.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du es vor der Sendung gesagt oder während der Sendung, worüber ihr eure aktuelle
Die letzte Folge, Eskapoden? Genau, war unsere Adventfolge. Da haben wir, boah, das habe ich vergessen, was haben wir gesagt? die Briefe ans Christkind. Unsere Wünsche ans Eskapismuskind, wie auch immer. Ah, ja, war unsere letzte. Richtig. Genau, war ganz cool, fand ich lustig. Wir haben auch über die Disney-Announcements noch ein bisschen geredet und so einen Mini-Ausblick gegeben ins nächste Jahr. Der Jo hat sich ein paar Sachen rausgesucht, auf die er sich freut. Und genau, am Sonntag kommt noch unsere.
Alle Sachen von 2020 wahrscheinlich.
Na, also zum Teil, aber nicht nur. Ja. Genau, und nächsten, ja, 4. Advent. Wir machen am Sonntag wieder eine Folge. Thema ist noch geheim.
Okay. Alright. Ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast, der heißt Spielfilmen mit dem Patrick Lohmeier. Und da sind wir gerade bei der Karriere von John McTiernan. Und die aktuelle Folge ist die Episode mit, ja, zwei, wie in der letzten Folge schon genannt, sehr bekannten Filmen, Stirb langsam und Jagd auf Roter Oktober. Okay, dann wird uns die nächste Folge dann erst nach Weihnachten veröffentlichen werden. Von daher wünschen wir euch natürlich an der Stelle jetzt im harten Lockdown alles Gute, bleibt gesund. Wer die Möglichkeit hat, gute Weihnachten und schöne Weihnachten zu haben, dem sei das, sei allen gegönnt und macht das Beste draus. Kauft euch ein paar mehr Süßigkeiten und keine Ahnung.
Und Eierlikör.
Was Gutes. Richtig, genau. Wechseln den Pulli, wenn er drauf klatscht. Mache ich auch immer. Ist ein Pro-Tipp. Einfach Pulli wechseln, wenn Flecken drauf sind. Das hat mir halt auch nie jemand gesagt, weißt du. Egal. Alte Geschichte. Ja, frohe Weihnachten an alle, sofern das möglich ist. Und alles Gute an euch und eure Familien. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.